Willkommen bei The Shameless Place. In diesem Podcast wird ganz viel diskutiert und noch mehr hinterfragt. Und das ganz ohne Scham. Mein Name ist Giulia Sorrentino und ich wünsche dir ganz viel Spass beim Zuhören. So, willkommen bei The Shameless Place, Manuel.
Danke.
Schön, bist du da. Magst du dich gerade kurz vorstellen?
Kann ich machen. Manuel Tambasco ist mein Name. Wird 29 im Sommer. Mhm. Wohne, oder nicht nur wohne, sondern bin aufgewachsen in Neuhausen. Mhm. Genau. Und bin im Moment gerade als Schulsozialpädagog in der Schaffhauser Sonderschule tätig. Ja. Die Frage ist, würdest du auch noch wissen, was ich so in der Freizeit mache?
Nein, das ist für den Anfang mal gut.
Okay.
Du hast dich ja freundlicherweise angeboten, um in den Podcast zu reden, weil du einige Themen hast, Themen, die mit Scham behaftet sind, die wichtig wären, zum darüber zu reden. Und du hast mir ja eine Liste durchgegeben.
Exakt.
Genau, und ich habe mich ehrlich gesagt nicht entscheiden
können, okay.
Wie so viel Interessantes dabei gehabt. Und ich habe mir überlegt, ich stelle dir einfach, oder ich überlasse der erste Einstiegsfrage.
Ja.
Ich will richtig das soll gehen und dann schauen, wo es anführt. Ist das gut?
Perfekt, das gefällt mir schon jetzt.
Gut, okay, also. Die erste Frage ist, welches Thema in deinem Leben oder welche Situation in deinem Leben ist für dich mit am meisten Scham behaftet?
Gute Frage. Uff. Echt schwierig. Also da habe ich mir noch nie überlegt. Also ist schon mal eine gute Anfangsfrage. Scham. Also es ist echt schwierig, um das jetzt auf einen Punkt bringen. Ich habe so ein bisschen in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass oftmals Scham einfach auch verbunden ist mit Angst. Und wenn man sich dann so genau überlegt, vor was habe ich Angst oder vor wem oder vor was, dass man dann eigentlich eher dann das gut kann überwinden. Darum ist für mich so Scham, vielleicht so ein bisschen Scham, eher schamlos. Also da erfahre ich mich so, wie können die Leute gewisse Grenzen wie nicht respektieren oder nicht akzeptieren und dann machen sie Sachen, wo ich im Nachhinein mich eigentlich schäme für das, was ich gemacht habe. Mhm. Und der Schritt dann nachher zu wagen, um auch geratschen und zu sagen, hey, sorry, ist eigentlich von mir recht respektlos gewesen und so. Und da erlebe ich eigentlich oft eben so das Schamlose. Also wie oft Leute wirklich Grenzen von anderen total missachtet.
Mhm. Und von dem habe ich...
habe ich Angst. Also ich mache eher so die Erfahrung, dass ich mich oft verwünsche, wie andere Leute eigentlich eben so schamlos können sein. Von dem, das stört mich eher dann, wenn ich das so erlebe. Oder vielleicht auch in einer Situation bin, wo ich beteiligt bin, oder? Und dann finde ich so, hey, das geht gar nicht. Und andere, wie das nicht können, akzeptieren, dass das eigentlich nicht okay ist. Also von dem, ich habe mehr von dem Mühe, so eben Schamlosigkeit eigentlich.
Okay, so. Also nicht dein eigener Scham, sondern die Schamlosigkeit von anderen Menschen auszuhalten, kann man das so sagen?
Ja, es ist wirklich ein Aushalten, ja. Weil wenn ich selber bin, dann weiss ich, dann will ich das ja selber regeln. Dann kann ich es auch regeln. Je nachdem, manchmal brauchst du einfach auch die Zeit. Das ist vielleicht nicht immer gerade der passende Moment, um über das zu reden, was gerade los war. Und ja, mehr das aushalten können. Wenn ich wie so merke, hey, das geht gar nicht. Und ich versuche es dann auch so, wie ich lehre, in meiner Sicht. So, ich finde, von meiner Sicht ist das nicht okay. Mhm. Du kannst es auch anders, aber musst nicht mehr mit meinem Support rechnen.
Okay. Und
das ist dann schon mit dem Aushalten zu tun. Also so eine Situation habe ich erst gerade vor knapp einem Monat gehabt, wo es darum gegangen ist. Wir haben eigentlich bemerkt, wie eine andere Person sich nicht mehr gespürt hat, egal unter welchen Umständen. Und ich im Nachhinein haben wir das lustig gefunden und wir haben uns auch über das lustig gemacht. Und ich habe dann im Nachhinein müssen sagen, also von mir auch recht respektlos. Ich habe mich halt in dieser Situation auch reinziehen lassen von den Kollegen. Und habe dann einfach gefunden, im Nachhinein, ich muss mich da entschuldigen. Und ich habe gewusst, die Person könnte vielleicht das gar nicht so wahrgenommen haben, dass das schamlos war. Aber ich habe gefunden, ich habe es so empfunden und ich möchte mich jetzt entschuldigen, weil ich brauche das jetzt nicht für mich, sondern einfach, weil ich finde, das ist nicht okay. Also habe ich dann lustigerweise mich bei der Person auch auf eine sehr besondere Art gemolden, statt irgendwie versucht, an die Nummer zu kommen. Habe ich gefunden, hey, ich weiß, wo die Person wohnt. Ich schreibe von Hand einen Brief.
Okay.
Und habe dann dort eigentlich geschrieben, dass ich mich für da entschuldige. Und das hat dann gelangt und ich habe auch nicht erwartet. Also meine Erwartung war nicht, dass sie dann sagen, ja, sorry, und jetzt kommt sie und bringt mir irgendwie Dankbarkeit darüber. Im Sinne von, ja, jetzt, wow, du hast mir jetzt die Augen geöffnet, überhaupt nicht. Ich habe gefunden, ich muss das einfach machen. Ob sie es jetzt kann annehmen oder nicht, ist wie egal, aber dann ist es für mich gut so.
Also du hast für dich selber müssen wollen machen?
Müssen nicht, aber ich kann wollen.
Ja.
Ich kann wollen, ja.
Was bedeutet dann Scham für dich?
Wenn man zum Beispiel mit etwas konfrontiert wird, wo man ganz klar weiß, man ist im Nachteil.
Mhm.
Beispielsweise jetzt ganz einfach viel, ich merke das jetzt beim Arbeiten, viele Jugendliche, oder, die sich ständig irgendwie mit anderen sind immer so in Kompetenz. So, wer ist stärker, wer ist besser, wer kann besser Mathe, wer kann besser Deutsch. Wenn dann eben jemand weiss, dass er schlechter ist in etwas anderem und der andere nutzt genau die Schwäche aus, das ist dann für mich so schamlos.
Okay. Ich habe das Gefühl, ich höre so ein bisschen daraus raus, dass für dich schamlos etwas sehr Negatives ist. Aber schamlos sein kann ja eben eigentlich auch etwas Positives sein, oder? Also es kommt immer darauf an, auf welches Thema bezogen. Wie siehst du
das? Ja, ich würde sagen, eher Scham ist für mich auch, kann man auch positiv gesehen. Im Sinne von, man weiss dann eben, was wollte ich eher nicht machen oder was wollte ich eher nicht zeigen. Und dann finde ich das mehr so mit dem Selbstbewusstsein, so positiver Sinn. Und Scham, also eben kann vielleicht auch negativ dann Wirkungen haben, wenn man sich eben dann auch vielleicht versperrt, wie man findet, ja, nicht machen. Und schamlos ist mehr so auf der Ebene, da weiß ich ganz genau, dass ich einen wunden Punkt berühre von irgendeiner Person und ich nutze das in dem Moment, wo sie am schwächsten ist. Also ich sehe das eigentlich wirklich nur negativ, weil ich glaube, niemand ist einfach sonst positiv schamlos. Also ich glaube nicht, dass jemand jetzt geht einfach auf der Straße, trifft die Person auf der Straße und küsst sie auf den Mund und rennt weg. Für mich ist das schamlos. Da kannst du ja nicht sagen, das ist positiv. Wo bist du mutig gewesen? Nein, finde ich nicht. Du hast einfach die Situation ausgenutzt, dass du es nicht weißt. Ja, aber ich meine, wie du das machst, ist für mich schamlos. Du weißt ganz genau, die Person erwartet das eh nicht, dass das jetzt kommt. Und ich nutze die Chance. Ja. Weil du wirst es nie machen, wenn jetzt vorher sagst, gell, ich komme und küsse dich dann, gell, mach dich parat. Dann wirst du ja nie machen.
Ja.
Also weil erstens die andere Person sowieso dann vorbereitet wäre und dann findet er, ich gehe weg und ich stehe zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht dort. Mhm. Und das andere ist ja dann, der Mut hat es so ausführen. Und Scham ist für mich mehr so zu wissen, ja, wo ist es nicht angebracht, was auch zu machen oder zu sagen. Mhm. Oder welche Berührung ist unangebracht.
Aber findest du nicht, das ist auch noch ein Unterschied, das ist jetzt halt immer auf die andere Person bezogen, oder?
Mhm.
Aber ich finde, für dich selber ist es, kann es ja positiv sein, schamlos sein, im Sinne von, ich habe keine Scham, um über ein gewisses Thema zu reden. Über Sexualität oder über Geld oder über sonst irgendetwas, oder? Wie siehst du das?
Ja, da würde ich aber eben nicht, also ich persönlich würde das nicht als schamlos bezeichnen, sondern eher so ein Bewusstsein haben von Offenheit.
Okay.
Offenheit im Sinne von, zum können ja, über Themen reden, die vielleicht eher Tabuthemen sind, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, in welchem Kontext. Aber wo doch auch Leute beschäftigen tun. Gerade jetzt in der Schule ist es hoch im Kurs. Wir haben, also ich arbeite in der Oberstufe, reine Bubenklasse, Thema Sexualität, mega wichtig, Physik hat. Und ich finde es dann auch im Auftrag von mir, dass das wichtig ist, dass man da nicht irgendwie, ja, man redet da drüber nicht, aber es ist halt die Frage, dann, wie machen wir es am besten? Und wenn man halt etwas vorspielt, im Sinne von, ja, weil ich bei den Geistern sehe und ich meine, sie kommen dann natürlich mit Fragen, wo sie einfach sehen. Die haben ja keine Ahnung, wirklich noch kein Bild, was das überhaupt bedeutet, Sexualität und wie man das kann ausleben kann oder eben nicht. Und dann kommen sie und fragen so komisches Zeug und dann wäre es natürlich sehr falsch von mir, dass ich das überspiele und nicht ernst nehme, weil das merken sie dann schon. Und wenn ich jetzt so mache, ich bin der Macher, weißt du, ja, weißt du, jeder Ausgang schleppt jemand mit, das wäre nicht richtig. Also, was wollte ich mit dem machen? möchte ich irgendwie beweisen, dass ich cool bin bei meinen Jugendlichen. Wird total falsch, aber es gibt durchaus auch Leute, die dann das nicht so erkennen und finden, ja, entweder rede ich nicht drüber oder ich mache mich lustig drüber.
Mhm.
Und ich finde nicht. Also da braucht es Offenheit und sagen, hey, das ist ein Thema, da ist ja so, ja. Aber da erzählst du einen totalen Blödsinn. Also eben, sie werden ja mit so Sachen konfrontiert. Ich meine, sie werden im Internet recherchieren. Mhm. Und dort findest du alles. Mhm. Und findest Sachen, die vielleicht echt passiert und es gibt Sachen, die sind einfach noch vorgespielt. Und dann kommen sie und fragen dich so Sachen und dann musst du, also ich muss dann einfach aufpassen, was ich sage. Nicht, weil ich nicht will, sondern auch einfach, weil ich eine gewisse Funktion habe. Ich kann natürlich nicht auf alles genau detailliert antworten. Aber wir haben ja da dann einen Kurs organisiert, dann ist so ein Experte gekommen, so ein Sexualpädagoge, und hat mit denen darüber geredet und da hat gut vieles bewirkt.
Ja.
Und, aber eben, da ist dann die Offenheit, wie zu sagen, hey, das ist das Thema, wir müssen irgendetwas anbieten, oder? Ich hätte auch können sagen, null Thema, redet die Hause drüber. Kein Jugendlicher, wir selber sind es ja auch gewesen, kein Jugendlicher geht zu den Eltern und fragt irgendwie so, wie machen wir Sex, oder? Ja, aber es wäre so blöd, wenn man jetzt würde sagen, ja, geh und besprich das mit deinen Eltern. Würde ich auch nicht wollen, und mit den Kollegen kannst du das noch nicht. Die sind auch gleich alt, gleich jung, null Erfahrung, und dann sehen sie nur Sachen vom Internet, wo eh nicht stimmt, und ja, also ist richtig so. Darum, ich würde sagen, das ist dann eher Offenheit für mich. Also ich sage, ich bin offen, ich muss nicht die gleiche Meinung sein von der Person, aber ich bin offen, los mal zu und schau mal, was die zu berichten hat. Die hat vielleicht andere Erfahrungen, andere Background, und ja, wieso nicht? Muss nicht heissen, was ich sehe, ist richtig. Also, von dem her, ich würde das mit Offenheit unterstreichen.
Spannend, spannend. Du hast gerade ein Thema angesprochen, wo du auch auf die Liste drauf gesetzt hast, so das Zusammenarbeiten mit Jugendlichen.
Ja.
Wenn wir uns gerade hier einsteigen und weitermachen.
Da habe ich genug Geschichten zu erzählen.
Okay, okay. Was, also sag nochmal ganz genau, was du ursprünglich gelernt hast, vielleicht kurz.
Ich habe erst eine EFZ-Lehre gemacht, das Fach mal Kinderbetreuung.
Mhm.
Dazumals im Kreis 8 in Zürich, in einer bilingualen Kinderklippe. Dort musst du Englisch und Deutsch können. Ich habe dadurch echt gut Englisch gelernt reden.
Mhm.
Vor allem auf Ebene von Kinderartikeln. Also, ist noch lustig, ich kann eben Nuckis und all das Zeug auf Englisch.
Okay.
Das ist noch lustig. Nachdem ich da fertig gemacht habe, habe ich ins Militär. Und bevor ich dann ins Militär haben musste, hat es nur eine Zeitspanne gehabt. Man hat ja so im August ist man fertig mit der Lehre. Dann ist der Lehrvertrag fertig. Und ich musste dann erst im Januar ins Militär gehen. Dann ist es ein offenes Zeitfenster gehabt. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 2017 gewesen, oder 18, ich weiß es nicht mehr genau. Und dort sind ganz viele Flüchtlinge. Eigentlich, dort war wirklich Sizilien, Lampedusa überfüllt gewesen.
Von dort bist du, oder?
Nein, ich bin nicht ursprünglich. Ich bin ursprünglich von Italien, aber nicht aus Sizilien.
Ah, okay. Yeah.
Nein, ich bin in der Nähe von Salerno, also Napoli.
Okay.
Genau. Und
Flüchtling,
mhm. Genau. Jetzt war es so gewesen, wir haben jemanden gekannt. Die haben dort in Schaffhausen gewohnt, früher noch. Sind dann zurück auf Italien. Und der Mann hat dort, glaube ich, irgendwie im Spital gearbeitet. Und die Frau war recht so eingebunden in all diesen Vereinen und auch Organisationen aus der Kirche. Und dann ist eben das Problem aufgekommen mit diesen Flüchtlingen. Und dann haben sie so ein Haus im eigenen Dorf da können mieten. Und dann haben sie angefangen, so eine, ich glaube, es ist eine gemeinnützige Organisation gewesen, haben sie dann Flüchtlinge aufgenommen. Und die haben davon erzählt und so. Und ich habe als Kind, ich habe immer gesagt, ich will unbedingt auf Afrika gehen. Und ich wollte denen den Kindern helfen und Menschen dort.
Okay, woher ist das gekommen? Einfach schon immer gehabt? Oder hast du irgendwie mal ein Erlebnis gehabt, wo
ich, keine Ahnung, also lustigerweise, meine Mutter sagt immer, sie hat das Gefühl, ich bin Alien.
Wieso?
Ja, weil ich schon als Kind so ganz, also nicht seltsame Gedanken, aber nicht in dem so Alter. Ja, in dem Alter denkt niemand da. Sie hat gerade letzten Sonntag davon erzählt, dann gehen wir gerne zurück, aber da wollte ich noch sagen, sie hat erzählt, irgendeine Weihnacht, ich bin glaube 4 oder so gewesen. Ich muss 4 sein, weil meine Schwester war noch nicht einjährig. Und wir haben anscheinend Fernsehen geschaut und dann ist irgendwie Zecchino d'Oro gelaufen. Vielleicht kennst du das.
Mm-hmm.
Und dann haben die dort so gesungen und dann hat es geheißen, ja, eben, nicht mehr lange warten. Viele kennen die Tradition, ab 12 Uhr dann Geschenk öffnen. Und ich sagte, ich war eben so vier und habe angefangen zu weinen. Meine Mutter so, okay, und dann so, was ist denn so? Und dann habe ich geantwortet, ja, aber machen da alte Kinder in Afrika?
Oh,
also,
okay.
Genau, ja, jetzt werde ich wieder emotional. Und ja, genau. Und eben, sie findet so, ja, was soll ich jetzt einem Vierjährigen sagen? Mit, auf dieser Frage. Das ist berechtigt, aber was wollt ihr jetzt von mir hören?
Ja, ja, ja.
So. Und das ist so der Ursprung gewesen. Dann immer so gehabt, den Wunsch, nach Afrika zu gehen.
Dann bist du nicht schon mal gesehen?
Nein, nein, überhaupt nicht.
Okay.
Dann habe ich einfach gefunden, hey, es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, im Moment auf Afrika zu gehen, wo die Leute versuchen zu helfen, wenn die Mehrheit von den Leuten geflüchtet sind aus Afrika und in Europa sind. Habe ich gefunden, ich kann sprachlich mit Italienisch viel mehr bewirken. Hey, ich frage mal, ob ich da könnte arbeiten könnte. Und natürlich auf freiwilliger Basis, also ohne Lohn. Aber ich habe einfach gefunden, hey, bitte schauen, dass ich irgendwie kann unterkommen bei jemandem. Und mehr brauche ich nicht. Ich habe dann gewusst, ich schließe leer ab, habe Geld auf die Seite genommen. Und man ist sich bewusst, wie der Lebensstandard dort ist. Das Geld hat gelangt. Und dann haben sie gesagt, ja, kannst du kommen. Und dann bin ich nach der Lehre, aber fast zweieinhalb Monate, habe dort mit einem Flüchtling gearbeitet. Bin zurückgekommen, habe noch ein bisschen so gejöppelt, bis ich dann ins Militär gegangen bin. Und dann hat so ein der Wunsch, und dann hat sich der Wunsch daraus entwickelt, hey, ich würde gerne auch so etwas machen, hier in der Schweiz. Was brauche ich dafür? Wie kann ich im Asylwesen arbeiten? Und dann hat es eigentlich schnell geheißen, ja, als VB wird es schwierig, dass du etwas findest. Ja, müsstest du Sozialpädagogik machen. Gut, dann habe ich noch eineinhalb Jahre auf dem Job gearbeitet als VB, habe unter anderem auch Gruppenleitung gemacht, hat mir dann aber nicht gefallen. Das Geschäft hat so ein bisschen das Ziel vor Augen verloren. Und dann habe ich gefunden, ich kann mich auch da nicht, ich widerspiegle mich nicht in der Institution. Ich habe gerade die Chance ergriffen und dann bin ich auf Suche gegangen und habe dann den Job, gefunden, Praktikumsplatz, und dann habe ich dort Ausbildung gemacht als Sozialpädagoge. Und jetzt bin ich eben schon als Schulsozialpädagoge angestellt, das heisst nur so, aber ist genau das Gleiche, und arbeite mit Jugendlichen von 11 bis knapp 16.
Mhm.
Und sie haben kognitive Beeinträchtigungen oder Wahrnehmungsstörungen, unter anderem ADHS oder auch so Asperger oder Autismus-Spektrumstörung, sorry.
Ja.
Solche Diagnosen. Und mit denen arbeiten wir. Und das Ziel ist dann eigentlich, dass sie noch bei uns eine Lehre finden oder wir haben noch ein 10. Schuljahr. Aber das ist so ein bisschen der Bereich, wo ich abdecke. Dann habe ich all die Gespräche mit den verschiedenen Jugendlichen, aber auch jüngere Kinder. Ich bin auf dem Pausenplatz immer über Mittag, wenn es Mittagsbetreuung ist. Und bin sonst auch noch in Projekte involviert, die einfach mit der Schule zu tun haben, wie Team anlassen und all das Zeug, was so geht. Also sehr weit und breit gefächert, was ich alles mache.
Okay. Genau. Und was ist so die grösste Herausforderung in der Arbeit mit Jugendlichen? Deiner Meinung nach?
So wenig verkopft wie möglich an die Sache zu gehen. Mit einem guten Dozent hatte, der hat wirklich mal einen wichtigen Satz gesagt, wo ich mir wirklich eingebrannt habe. Arbeitet mit den Informationen, die noch haben. Damit hat er gemeint, es bringt mir nicht viel, wenn ich die ganzen Diagnosen lese, die sie bekommen haben. Was haben, was nicht haben. Sondern es bringt mir mehr zu wissen, was können sie, was sind so die Stärken, wo können wir da aufbauen. Weil, ja, dass ich weiss, dass er vielleicht, das ADHS hat, das ist so unterschiedlich. Bei jedem wirkt sich das anders. Und wenn ich es weiss, ist okay, ist sicher nicht schlecht, aber es bringt mir dann auch nicht wirklich, wenn es heisst, ich muss im Alltag mit den Jugendlichen arbeiten.
Was haltest du, da nehme ich jetzt sehr wunder, was haltest du grundsätzlich von so Diagnosen?
Also es gibt so eine 50-50 prozentual. Von der einen Seite ist es nicht schlecht zu wissen, weil dann kannst du ein bisschen anschauen, mit welchem Zugang kann man dem Jugendlichen oder dem Kind oder auch natürlich Erwachsenen helfen. Es gibt natürlich auch, es gibt ja Krankheiten, die sind ja dann teilweise auch chronisch. Dann ist es nicht schlecht zu wissen, was da könnte das beschleunigen oder eben auch bremsen.
Mhm.
Dann gibt es natürlich auch die Komponente vom Sozialen. Da bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich Also, wenn ich eine Diagnose dann habe und sage, ja, aber es zeigt sich dann im Verhalten, dann weiß ich, okay, das Verhalten ist ein Teil von dem, was sie diagnostiziert haben. Dann ist es mir so, okay, ist schön zu wissen, aber es bringt mir dann ja nicht viel.
Weil du hast eigentlich immer noch einen Mensch
genau, vor dir, genau,
wo,
genau.
wo eine eigene Persönlichkeit genau. hat, eigene Erlebnis
genau.
und so weiter.
Wenn es dann aber darum geht, ich muss irgendwie so eine, es geht um Gelder, die sie überkommen, oder? Also die IV yeah. müsste reinkommen und da unterstützen oder könnte unterstützen. Mhm. Und dann wäre die Diagnose gut, dann schon, weil dann können wir sagen, aus dem Grund bräuchte ja die Unterstützung. Und die Unterstützung würden wir dann gewährleisten, aber um es gewährleisten, muss man uns ja zahlen. Leider ist das so.
Okay, aber das ist dann ein administrativer Vorteil.
Genau, genau. genau. Aber okay. sonst so für... Es,
also für den Umgang, so meine den,
ich, ja, es ist nicht schlecht, das wollte ich nicht sagen. Okay. Es ist sicher auch gut. Und teilweise sind ja Jugendliche froh, zu wissen, was habe ich überhaupt. Yeah, sie sagen, yeah. ja, ich bin verdammt komisch. Yeah, oder yeah. Jetzt höre ich, okay, ja, ich bin eh komisch oder ich bin eh dumm. Das höre ich so oft, weil bei uns ist ja der Werdegang so, du bist dann in der Sonderschule vom ganzen Kanton Schaffhausen. Das sind wir und du bist vorher irgendwo gemeint, sage ich jetzt mal Neuhausen in die Schule und dann bist du so verhaltensauffällig, dass du nicht mehr tragbar bist für die Regelschule, dass sie dich rausnehmen von dort und du kommst zu uns. Mhm. Und sie haben eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, dass sie zu uns gekommen sind, haben sie eigentlich erlebt, nicht verstanden, sie sind nicht verstanden worden von Mitschülern und vielleicht auch von Lehrpersonen, aber auch kein Vorwurf an die Lehrperson, sondern einfach nicht gemerkt, hey, der hat andere Bedürfnisse und dann können Kinder nicht mit ihm umgehen, er kann nicht mit den Kindern umgehen. Es ist nur Frust die ganze Zeit, es funktioniert nicht, alles was ich mache. Alle anderen sagen, ich bin blöd. Und dann kommen sie eigentlich als Versager zu uns. Und jetzt hast du einen Haufen Elend, kann ich sagen, der dann dort ist und sagt, ja, ich bin eh Sonderschüler, was soll ich schon? Also was wird schon aus mir, oder? Mhm. Für was bin ich da? Und das ist eben dann, wenn du eine Diagnose hast, bringt das eh nicht viel.
Ja.
Jetzt sagst du, ja, schön, habe eine Diagnose, bist da, aber... Du musst ja noch irgendwie aus dem, also ich würde sagen, eben aus dem Haufen Elend willst du ja eigentlich noch eine Blume. Also es wird ja eine Blume nachher daraus wachsen. Und dann ist wie wichtig, was braucht es, was für Erde braucht es, mhm. wie viel Wasser mhm. und natürlich auch die Sonne. Und das sind all die Komponenten, die wir dann können bieten können, oder? Mit können zulassen, was brauchen, Empathie zeigen, Geduld. Geduld ist eigentlich das Wichtigste, was du hast, ja. und einfach auch Zeit geben.
Ja.
Gar nicht gerade das erste Mal wählen, dass es funktioniert. Also, auch bei uns funktioniert nicht alles beim ersten Mal.
Logisch.
Also, sehr selten.
Also, ich finde ich jetzt interessant in deiner Ansicht, ihre Frage, weil ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mühe mit so Diagnosen, aus mhm. ähnlichen Gründen halt, weil ich beobachte einfach, dass dann so... dass es so ein eine Tendenz gibt, dass man sich dann auf dieser Diagnose so ein festhebt. Mhm. Und zwar auf eine negative Art und Weise im Sinne von ja gut, mein Kind hat halt ADHS oder ich habe halt ADHS. Was will ich? Ich kann halt nicht anders. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, mhm. dass die Leute das Gefühl haben, sie sind die Diagnose.
Mhm.
Und wie du gesagt hast, ich finde, es ist sicher für so jemanden, im ersten Moment Erleichterung, um zu sehen, so, aha, drum, oder? So, drum bin ich vielleicht ein bisschen anders oder wird nicht verstanden. Von dem her kann ich mir vorstellen, ist vielleicht Erleichterung im ersten Moment. Aber so eben die Gefahr, um sich dann wie festzuhalten an dem mhm. und sich dann... Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat ADHS und der sagt immer, ich kann nicht, also ich, das ist halt, weil ich ADHS habe.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Mhm. So, beobachtest du das bei den Kindern oder bei den Eltern auch? Weißt du, das ist wie es ist so eine Etikette, wo man dort draufhält und ihr seid jetzt da und mhm. lebt mit dem.
Ja, das erlebe ich auch. Und ich muss schmunzeln, weil ich an einen bewussten Schüler denke, der hat jetzt daraus eigentlich ja, eine Entschuldigung entwickelt. Und das ist noch clever, weil er sagt, ja, ich kann ja nicht, dann muss ich nicht, oder? Und dann holt er immer wieder für, ja, ich kann halt da, oder? Und ja, dann muss ich nicht. Und oftmals tue ich ihn dann auch mit dem konfrontieren im Sinne von, ja, aber es bringt nicht viel. Wir haben vielleicht da noch ein Verständnis in unserem kleinen Mikrokosmos, den wir da haben, aber irgendwann bist du aus der Schule und dann erwartet die Gesellschaft, dass du gewisse Sachen einigermaßen im Griff hast. Du musst nicht perfekt sein. Das ist auch nicht wirklich unser Ziel bei den Schülern, aber auch klar zu sagen, hey, du kannst dann nicht kommen als Entschuldigung, ja, ich bin halt so, muss ich nicht machen. Also, das ist wichtig, dass man auch aufzeigt, ja, du hast das, okay, aber wir müssen trotzdem weiter. Oder wir müssen daran arbeiten, dass eben vielleicht Und du kannst auch sagen, dass eben genau das nicht auffällt. Mhm. Es gibt teilweise Leute, die haben ja, eine gewisse Krankheit oder was auch immer und die können mit dem umgehen und man merkt es ihnen gar nicht erst an. Und das ich denke, so als Betroffener selber ist das wahrscheinlich das Coolste, was du kannst haben. Wenn du so wie merkst, hey, die Leute haben mich kennengelernt und irgendwann erfahren sie, ja, weißt du, ich habe eigentlich da.
Mhm.
Oder? So, was?
Mhm.
Wirklich? Ich habe ja auch eine leichte Form von Rechenschwäche und ich habe dann auch wieso gefunden, für mich, so, ich bin ja nicht nur der, der muss rechnen können, sondern ich bin auch noch anders. Und dann habe ich gefunden, gut, ich lebe jetzt mit dem, Zahlen sind nicht wirklich meine Stärke, aber alles andere, was ich habe, wollte ich dafür so weit entwickeln, dass ich so sage, hey, ich bin voll gut in dem und in etwas anderem eben weniger. Und hey, das ist eigentlich so voll okay, wenn man nicht in allem gut ist. Also das wird man sowieso nicht werden und das ist auch gar nicht das Ziel von uns Menschen, dass man alles perfekt könnte. Weil sonst, glaube ich, sind wir nicht mehr Menschen, sondern eben Roboter. Und ich will kein Roboter sein, also ganz ehrlich gesagt.
Gott sei Dank.
Nein.
Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit vom Schulsystem, wobei ich glaube, da ist sich auch einiges am ändern, aber ich habe noch nie verstanden, wieso man ums Verrecken vom Schulsystem immer probiert hat oder immer noch tut, ich weiß nicht, wie es ganz genau ist, dass man die Schwächen ums Verrecken wird stärken oder immer, dass wenn jetzt eben zum Beispiel jemand hat Mühe mit Mathe, dass man ums Verrecken dort umdoktern muss, dass er dort stärker wird, anstatt die Stärken zu verbessern, oder? Weil ich meine, wenn du unsere Gesellschaft anschaust, so, wir brauchen ja nicht Menschen, die alle das Gleiche können. Ich meine, sonst würden ja alle den gleichen Beruf machen. Oder? Also mit dem, das ist so ein bisschen da, aber ich glaube, das ist so ein bisschen im Wandel, oder? Wie siehst du das?
Ja, also wir sind im Wandel da durch, also viele haben gecheckt, dass es nicht viel Sinn macht, an die Schraube anzuziehen, wo es nicht wirklich haftet. Also, es hat mehr die Entwicklung. Also, was jetzt zu beobachten ist so ein bisschen, die Schule entwickelt sich halt wie Gesellschaft. Das ist so. Also, vorher haben wir dann plötzlich jetzt geheißen, wir brauchen viel mehr Jobs in der Mechanik. Dann haben wir irgendwie all die Ausbildung auf Mechanik ausgeleitet. Und entsprechend sind Mathe und Werke und all diese Fächer wichtig sind. Und Sprachen noch. Kein Thema. Dann, wo ich schon in die Schule gegangen bin, war der Wandel gewesen. Plötzlich gehen viele ins KV, also Dienstleistung, gewöhnt an Wichtigkeit. Informatik gewöhnt an Wichtigkeit. Man will immer mehr elektronisch vorankommen mit Elektronik und all was das beinhaltet. Und dann hat man plötzlich gesagt, ja, Englisch musst du auch können. Und Englisch ist mega wichtig, Französisch ist mega wichtig. Die Leute wollen ja reisen, die müssen ja die Sprache beherrschen. Und jetzt sind wir mehr in dem Moment gekommen, wo man gemerkt hat, hey, Englisch, Schüler mit TikTok und all die... Ja, ist so. Die können viel besser Englisch. Also Englisch gehen noch in der Schule, ist so die Frage, macht das noch Sinn? Also die kommen und sind schon besser als Lehrpersonen. Aber wo wir jetzt merken, mit der Elektronik und der Technik, die sich verbessert, wird plötzlich so das Handwerk wieder wichtig. Also kein Mensch weiß genau mehr, wie das Werkzeug für was ist. Und dementsprechend merkt man das auch, dass jetzt so der Fokus mehr ist, wo bist du gut, oder? Und dann heißt es ja, Sprache bist du nicht so gut, aber bist du handwerklich gut? Okay, dann schauen wir, in welchem Fach hast du etwas rausholen. Also da wird jetzt schon eher so ein bisschen interessenbasierend geschafft.
Und individueller, oder?
Und sehr individuell. Was jetzt aber das Problem wird, das Individuum selber wird plötzlich, ja, wir können nicht mehr so individuell arbeiten. Sonst wird ja irgendwie jemand anders benachteiligt. Also die Entwicklung ist jetzt die.
Also, wer fühlt sich benachteiligt? Schüler oder Ältere? Na, oder?
So ein bisschen die Leute, die ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht an die Macht sind, aber die können steuern, wie man dann in den nächsten Jahren die Schule und sonst die Gesellschaft entwickeln. Die sagen ganz klar, jetzt plötzlich will man nicht, dass man überhaupt komplett kann identifizieren kann. Also im Sinne von, du bist der und der und der, sondern so ein bisschen, du bist einfach der, aber du kannst auch noch anders sein. Und das sehen wir auch in der Schule. Du bist gut im Werken, ja, aber du musst jetzt auch ins Neue gehen. Ja, aber ich will nicht Neue. Ja, aber es könnte ja etwas für dich sein, weißt du? Das ist wie so, die ganze Palette müssen wir anbieten auf dem Buffet. Also weißt du, so, alles musst du probieren. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil plötzlich weißt du nicht mehr, für was willst du dich entscheiden. Also weißt du, man hat zu viel Auswahl. Und dann weißt du nicht, was entscheiden. Und dann bist du so überfordert, dass du am Schluss gar nicht mehr weißt, was will ich sein, was will ich machen, was gefällt mir. Und das ist ein bisschen so die Gefahr, die ich jetzt sehe. Dass die Entwicklung man sich ein bisschen bewusst machen, sagen wir es mal so.
Also die Gefahr siehst du konkret in dem, dass man Schüler überfordert mit zu vielen Möglichkeiten, verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Genau, das ist wirklich so. Also ich muss teilweise auch sagen, ich bin total für in den Dialog gehen. Und manchmal gibt's einfach, sind wir auch als Erziehungsberechtigte in dem Sinn, in der Schule, müssen wir auch sagen, da können wir noch diskutieren, da dann nicht mehr, aber ich kann dich entscheiden lassen. Und früher noch hast du gesagt, eben, es gibt da und da als Angebot oder so, oder Option A und B. Mhm. Und jetzt ist es wie so, ja, hast du Option A, dann hast du B, dann hast du C, vielleicht haben wir sogar noch D.
Mhm.
Dann schauen sie dich an und denken so, ich weiß schon nicht mehr, was A war, B habe ich sowieso vergessen, C, keine Ahnung.
Ja.
Und dann kommt wirklich keine Ahnung, weil ja, ist so viel. Und ich denke, da müssen wir halt aufpassen. Und oftmals sage ich auch, du hast Option A und B. Und das ist das Einfachste, dann wissen jetzt einfach zwei.
Ja.
Dann entscheide ich jetzt
für
etwas. Und das ist noch wichtig, weil also, wenn du so schaust, heutzutage hast du wirklich alles. Es hat vor allem allem. Und
aber es ist wirklich so, ich finde, es ist so ein gutes Beispiel, ist, ich glaube, ein Mensch, also wenn du zwei Menschen nimmst und einer ist mega, mega verschuldet und hat gar kein Geld, und einer, wo extrem viel Geld hat, ich glaube, beides ist etwa die gleiche Überforderung. In einem anderen aus, also, oder es fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an, aber es kann beides, also gar keine Option haben, oder unendlich viele Optionen haben, kann beides extrem überfordernd sein. Und das, was du erzählst, habe ich das Gefühl, kann man auch so ein bisschen beobachten in der Erziehung. Also weißt
du,
ich finde, eben früher war es so, gewesen, fast schon so ein bisschen ältere Kind, beziehungsweise so ein bisschen ich, also weißt du, so ein bisschen herrisch, wenn man so kann sagen.
Mhm.
Und heute ist eher so ein bisschen so, ein Kind sagt den Eltern, was sie zu tun haben,
genau,
oder?
Genau, so ein Beispiel von einem Kind mit zwei, das sagt, wollte ich jetzt am Geburtstag von meiner Cousine gehen oder nicht. Also dass Eltern weit die Entscheidung im Kind überlegen mit zwei, wo total überfordert ist, was das überhaupt heisst, am Geburtstag wollen gehen. Und wahrscheinlich sagt einfach das Kind, gehört irgendetwas und sagt einfach nein oder ja.
Mhm.
Das ist für mich so, macht keinen Sinn. Aber wenn es heisst, Beispiel, ich arbeite teilweise auch, wir haben so mindestbetreutes Wohnen auch noch und dann arbeite ich am Wochenende manchmal auch dort. Und jetzt hat es ein Kind und der hat so viele T-Shirts im Schrank. Jetzt kann ich ja machen, ich lege drei an und dann sage, welches willst du? Dann sagt er, ja, der mit Super Mario Motiv drauf. Aber ich denke, dort kannst du schon wie sagen, dort kannst du mitreden. Ich meine, das ist das, was du dann anleihst. Also, ich lege auch gerne das an, was ich gerne habe. Also kann ich auch da schon anfangen. Aber du musst natürlich nicht einen 5-Jährigen fragen, ist es gut, wenn Papa jetzt dann plötzlich von 100% auf 80% geht? Das ist so, aber das ist, wir sind wirklich, es gibt wirklich so Sachen, wo plötzlich mit der so die Erfahrung gemacht haben, mein Kind muss so viel wie möglich selber mitentscheiden. Mhm. Und mitentscheiden oder Entscheidungen treffen, ist ja immer mit der Verantwortung verbunden und das vergessen die meisten. Wir haben vorher den Erziehungsstil gehabt, wo ganz klar ist, autoritär, Vater und Mutter sagen, wie es läuft, fertig. Nachher haben wir die Hippies gehabt, die haben eigentlich gesagt, lassen fair, machen das erwähnt, ihr könnt auch nackt rumlaufen, ist es egal. Und dann haben wir auch gemerkt, das bringt auch nicht viel, weil dann sind sie total überfordert, weil sie alles können machen. Und dann haben sie auch Mühe und jetzt sind wir eigentlich eher zurückgekommen im Sinne von Miteinander. Und jetzt ist mehr so die Tendenz, eben, ein Miteinander könnte ja dem Kind aber schaden. Es könnte sein, dass man es bremsen in etwas.
Mhm.
Aber, also, meines Erachtens macht das keinen Sinn, was da
überlegt wird. Wo siehst du da jetzt die Lösung? Weil ich glaube, es ist auch ganz normal, dass dass sich, also wenn man sich das so vorstellt, das ist wie so ein Pendel, wo die eine Seite und dann wieder zurück, oder? Also ich glaube, das ist jetzt wie, da muss man sich jetzt wie finden, oder?
Mhm.
Wo liegt in deiner Meinung nach dort Lösung, dass man im Kind oder in einem Jugendlichen kann das Gefühl geben von, hey, ich bin selbstbestimmt, aber es nicht überfordert.
Mhm. Es hilft wirklich, wenn du einfach wirklich richtig zuhörst. Also ich erlebe das so oft, dann, ja weißt du, ich habe da, ja, ich weiß, was du meinst, genau. Nein, ich weiß nicht, ich bin ja nicht der Jugendliche, kein Plan. Also für ihn, so als Beispiel, der eine sagt immer so, ja, nein, ich werde, oder er ist sich bewusst, dass er halt eine Beeinträchtigung hat, die ihn dazu führt, zum können allein leben, wird schwierig. Mhm. Das ist eigentlich mega toll, dass er wieder erkennt. Aber von der anderen Seite kann man auch sagen, okay, dann schaffen wir doch auf da. Aber er hat total Angst, oder? Und dann sagt er ganz klar, ja, ich werde bis und mit ein gewisses Alter bei meinen Eltern wollen wohnen. Aber nicht, weil er nicht gern will allein sein, sondern er merkt, er schafft es nicht.
Weil ja, er merkt die Angst.
Mhm. Genau, und dann da denke ich so, ja, los doch an. Und dann könntest du ja da schauen, ja, wie können wir ihm helfen, oder? Und das simple Beispiel ist dann einfach, er sagt, wenn ich alleine daheim bin, kann ich nicht kochen. Okay. Und er sagt, ich kann nicht einmal ein Spiegelein machen. Dann ist das Erste, was du sagen, ich zeige dir mal, wie man Spiegelei kocht. Das ist eigentlich mega simpel, aber das hilft dir ja, wie zu merken, ah, okay, da hätte ja jemand wirklich reingelassen, was meine Angst ist. Und der Ursprung ist etwas ganz anderes, und zwar Selbstständigkeit. Und er sagt, ich habe kein Ei, aber weißt, das Ziel von ihm ist eigentlich, ich kann nicht allein, aber würde gerne wollen.
Mhm.
Und ich denke, das ist, wenn du wirklich, wirklich, wirklich richtig wirst anhören, dann könntest du ihm auch helfen.
Also du hast eigentlich angehört, was die Angst hinter seiner Angst ist.
Ja, ja.
Und hast vielleicht einfach auch, ich glaube, das ist sehr wichtig, was viele Leute auch vergessen, nachgefragt, oder? Eben, es ist so einfach zu sagen, ich verstehe dich. Da geht so easy über die Lippen, oder? Ja, ich verstehe dich.
Mhm.
Aber um dann wie auch den Mut haben, und nachfragen, oder? Also, ja, aber vor was hast du denn wirklich Angst? Also kann man so sagen, du gehst wirklich nachfragen, was ist es wirklich?
Ja, also ich sage sehr selten, ja, ich verstehe dich, sondern ich kann es nachvollziehen oder ich kann es verstehen. Im Sinne von, was du mir erzählst, kann ich verstehen, aber eben,
mhm.
ich kann es mir nur vorstellen, weil genau weiß ich es nicht, weil ich ja nicht die Person bin, mhm. wo gegenüber, also wo mir die Info gegeben hat. Und Ängste, also ja, aber es hilft wirklich, wenn man einfach auch die Person ernst nimmt, so wie sie auch ist, und dann lernt man sie auch gut kennen und dann weiß man auch, also dann macht man wie so Verknüpfungen zu Informationen, die man schon hat oder zu Gesprächen, die man schon hat, und das hilft dann, und was die, also die Person gegenüber auch merkt, hey, dann hört man wirklich zu. Und dann kommen sie dann auch.
Genommen,
ja, also dann kommen sie dann auch und wissen, wo muss ich was platzieren, und ich weiß, das bewirkt etwas, also dann passiert etwas, also der Ball wird dann wird ins Rollen gebracht.
Mhm.
Also die haben mittlerweile, oder der Mensch lernt dann ja mittlerweile, wem kann ich vertrauen und wem weniger. Mhm. Und dann gehe ich halt je nach Anliegen, gehe ich zu der Person, und wenn es dann wichtiger ist, gehe ich zu der anderen mhm. Person. Und da machen wir Erwachsene ja auch, also wir gehen ja auch zu unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Informationen oder Themen. Und das macht es natürlich mega spannend, weil ist die Arbeit nie langweilig.
Mhm.
Also für mich.
Also, und ich finde es wichtig, da wo du jetzt gesagt hast, deine Herangehensweise jetzt mit so einem Jugendlichen ist ja, also du schenkst ihm Vertrauen, oder er merkt, okay, dieser Person kann ich vertrauen. Und der positive Effekt ist ja, dass er lernt, sich selber zu vertrauen. Mhm. Durch das, oder? Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wo ich selber auch feststelle, zum Beispiel bei den Leuten, die bei mir im Coaching sind,
ja.
oder sonst Leute im Umfeld und so, dass eben, es hat uns nie jemand beigebracht, auf uns selber zu hören. Also weißt du,
ja.
was möchte ich, was ist mein Empfinden? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder ein wichtiger Punkt für die Balance, oder? Dass zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Essen, oder? Es wird vorgegeben, du sollst am Morgen, am Mittag und am Abend essen. Dann sagt dir jemand, nein, Intervallfasten. Dann wieder so, du hast, oder? Wieder so viele Möglichkeiten. Aber zum einfach mal hinterfragen und dreifühlen, ja, was stimmt denn für mich? Also esse ich jetzt, weil ich wirklich Hunger habe? Oder esse ich jetzt einfach, weil mir meine Eltern mal vor ein paar Jahren gesagt haben, hey, du musst immer morgen essen. Aber einfach so, glaub, so das Gefühl von, was stimmt für mich, und sich vielleicht auch erlauben, um sich auszuprobieren.
Na, auf jeden Fall, ja. Also ich kann jetzt mal so schmunzeln, weil du hast erwähnt, mit den Eltern da sagen, also da essen, was sie gesagt haben. ich bin sehr gern experimentell, also mit mir selber. Und dann habe ich so Phasen, wo ich sage, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Und dann zack, boom, esse ich kein Fleisch mehr. Und dann irgendwann ist es wieder, wie gemerkt, ich hatte total krassen Eisenmangel gehabt. Also so heftige Eisenmangel gehabt, wie also der Arzt hat das gesagt, wie Frauen, die halt ihre Tage haben, weil dann verlieren sie halt viel Blut.
Yeah.
Und dann denkt, oh krass, okay, jetzt muss ich etwas machen, weil Blut habe ich wirklich keins verloren. Zum Glück. Zum Glück, sonst wüsste ich, von wo der Eisenmangel kommt. Und dann habe ich eine Zeit lang, oder bin noch immer noch dran, null Alkohol, seit mehr als über ein Jahr. Und das ist schon da, weil ich finde immer so, sich so ein bisschen neu kennenlernen, ausprobieren, testen. Yeah. Und ich habe so viele Sachen auch mit diesen Experimenten, sage ich jetzt, wo für mich, sind ja meine, weißt du, habe ich so viele Erkenntnisse daraus gewonnen, wo ich finde, wir müssen eigentlich auch ein bisschen mutiger sein, um sich auch wagen, mal ein bisschen aus der Komfortzone zu kommen. Weil zurückgehen kannst du ja immer, du weißt schon, wo du safe bist. Aber eben mal was Neues probieren, schadet ja nie etwas. Aber das muss immer, also die Motivation, die muss intrinsisch sein. Weil wenn es extrinsisch ist, dann wird es schwierig. Dann suchst du immer so den Impuls gegen aussen, für Geld machen, oder für Anerkennung oder was auch immer. Also die Anerkennung kann schön, also ich wollte nicht sagen, Anerkennung ist nicht schön, aber ich
finde es verhebt best, nicht, wenn du dir keine gibst.
Genau, die beste finde ich die eigene, wie du sagst, egal, schon über ein Jahr kein Alkohol getrunken und ich bin im Ausgang gewesen, an den Geburtstag, überall, wo du eigentlich sagst, du kommst in Kontakt mit Alkohol und ich sage, ohne Problem, nein, ist gut und was dann auch die Reaktionen bei anderen bewirkt, das ist so spannend, weil das ist dann ein neues, sage ich jetzt mal, Ambiente, wo sich dann bilden. Wie plötzlich, entweder entweder so wird es dann interessant, warum trinkst du nicht, oder dann auch so Rückmeldungen, weil jeder nimmt es ja dann anders wahr, oder? Also in der Psychologie würde ich schon sagen, Konstruktivismus, also eben, was ich sehe, spüre und mache, nehme ich anders wahr als mein Gegenüber. Und dann kann sie, wenn ich in der Ferien war, bin, ja, ich den Kalkul. Ah, okay. Und dann denkst du, ich glaube, die haben das Gefühl, ich bin Alkoholiker gewesen, weißt du? Ja, bei den Reaktionen. Und da ist mir so, machst du das wegen Sport? Ja, unter anderem. Oder je nachdem, wer du fragst, machst du, ja, da machst du jetzt sicher ist nur Mode, da kommt sicher nur gut bei anderen Menschen. Wenn nein, ich mach's für mich. Oder die beste Rückmeldung ist so, die sagt, ja, wir sind alle stolz auf dich, dass du das machst. So, ich kenne dich, also wir arbeiten nur zusammen, aber mehr, also wenn ich denke, ja, ich mache das sicherlich nicht, damit ich von euch da höre. Aber eben, es ist so spannend, was denn da eigentlich alles kann entstehen und rückmeldest. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es so, probieren, machen.
Woher kommt die Freude am Experimentieren bei dir? Weil ich kann dir mega gut nachfühlen, weil ich bin auch sehr experimentierfreudig. Und also bei mir ist wirklich auch so, wenn ich so denke, einfach ins offene Messer einlaufen. Mm-hmm. So, mm-hmm. Ich sehe es eigentlich schon, aber mm-hmm. ich laufe ein. Und, aber ich muss sagen, also für mich ist das Schöne daran, dass die Erfahrung, die man mit dem sammeln kann, und so ein bisschen es hilft mir zum Aussortieren, so, das funktioniert für mich, das funktioniert nicht. Mhm. Was ist es bei dir? Und was ich auch noch merke, ist so, in meiner Arbeit ist es extrem hilfreich, dadurch, dass ich schon viel ausprobiert habe in meinem Leben, hilft es mir, zum nachvollziehen. Mhm. Was ist es bei dir? Kannst du das sagen? Was ist so die treibende Kraft?
Es ist schwierig, um jetzt einen Punkt zu nennen, wieso das kommt. Ich zu der Frage erinnere ich mich einfach eine Situation. Ich habe gern einfach, ich bin schon als Kind, also im Laden gegangen mit meiner Mutter, wir sind gepostet und ich habe die Kleider angeschaut, gemacht und so, also ich bin da durch, wenn man jetzt das mal so stereotypisch sagen, so ein bisschen wie die Frau, wenn sie go shoppen geht, finde ich aber, da gibt es nicht. Also mittlerweile sehen wir ja, dass Männer recht extrem auf Anlegen oder Stylen Wert legen. Und und ich habe so einen Hut gefunden, also so, ja, ich weiß nicht mehr, ob man die nennt, das ist einfach so einen Hut, den ich gefunden habe, so 11, 12 oder so, habe ich gekauft und habe gefunden, ey, ich finde das so cool, ich lege den jetzt an und gehe in die Schule mit dem. Und ich habe gewusst, wahrscheinlich kommt der und findet es lustig, lacht mich aus oder so, und ich habe gesagt, hey, das ist mir schon was wirklich scheißegal, ich wollte einfach tragen, ich finde es cool, ich trage es und ja, jetzt schauen wir, was kommt. Und ich habe nur negative Reaktionen gesehen. Dann bin ich in den Bus gestiegen, haben wir so heim von der Schule. Da kommt eine, also ich glaube, das hat nicht damit zu tun gehabt, dass es eine war, aber es ist mir so geblieben. Da kommt eine und sagt, also mit ihr, sie ist dort in die Schule gegangen und so, man hat sich kennt, aber ich habe mit ihr nicht wirklich grosse Wörter getauscht oder so. Da kommt sie und sagt, hey, mega cool, hast du den Hut da? Finde ich mega mutig. Dann denke ich so, da hat jemand dahinter etwas gesehen, also das, so etwas zu tragen, ist mutig. Und ich habe das mir so gesehen, ästhetisch hat es mir einfach gefallen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, vielleicht bin ich einfach so. Also ich glaube mehr, ja, vielleicht so die Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Und ja, ich würde jetzt auf das tippen. Und, was vielleicht auch dazu mich beflügelt, wirklich beflügelt, dass ich das machen will, ist, jetzt muss ich aufpassen, was ich eben alles sage. meine eine Tante, die in Italien lebt, die hat zu einem Zeitpunkt sich entschieden, allein erziehend zu sein. Und das war ganz schlimm gewesen. Also es war wirklich mega schlimm gewesen. Spott auch für die Familie natürlich, dass sie gewusst haben. Die Tochter will jetzt das Kind großziehen und sie ist nicht verheiratet gewesen zu dem Zeitpunkt. Und die hat gefunden, nein, mein Kind, ich kann es wählen in dem Sinn, sie hat es nicht abtreiben wollen. Ich will, ich schaue auf das Kind. Und sind es auch viele, dazu mal noch üblich, oder? Männer kommen und gesagt, komm, ich heirate dich, dann haben wir auch schon den Sohn, oder? Dann musst du auch keinen Sohn, ja, wirklich so, dann musst du auch keine Sorgen machen, ich tue dich finanziell unterstützen und sie einfach dann die Stirn boten von, nein, ich schaffe das allein, ich ziehe da durch. Und ich habe das als Kind halt immer, so die Geschichte auch von ihr gehört. Und immer wenn ich dort gegangen, ist es für mich wie so, wie wenn Gebrüder Grimm dort sind und dann machen sie das Buch auf und sie lesen dort etwas vor. Und sie liest immer, und sie, die Geschichten sind immer von ihr. Und sie erzählt so vieles, so, wirklich so mega emanzipatorisch natürlich für sie als Frau. Aber für mich ist so... so
als Vorbild siehst
du. Ja, so
Vorbild.
Richtig so, ja, ja cool, weißt du, wirklich so vieles gemacht. Also, es ist die erste gewesen, oder zum Beispiel Jagdschi, in der ganzen Region von dort in Italien, sie die erste Frau, die Jagdschi bekommen hat. Also es ist go jagen, etwas, was nur Männer damals gemacht haben. Und ich fand, scheißegal, ich gehe jetzt go jagen, weißt, weil mit dem habe ich dann können natürlich essen, oder? Was ich dann erbeutet habe. Und so vieles. Und ich glaube, auch durch sie habe ich so ein bisschen so den Spirit mit auf den Weg bekommen, so ein bisschen, sich nicht irgendwie Grenzen setzen lassen. Also schon klar Grenzen kennen, aber nicht, wenn du etwas willst, ausprobieren, erreichen. Dich nicht limitieren lassen, oder? Genau, so richtig probieren, machen und das kommt gut. Ja. Also ich glaube, ja, das kommt sicher von ihr und ich versuche jedes Mal, sie irgendwie zu überzeugen, dass sie mehr erzählt. Ich würde das gerne festhalten, weil ich glaube, sie gehört zu einer Persönlichkeit oder Personen, wo es nicht so viel noch auf der Welt gibt, einfach auf dem Alter. Es ist fast schon 90 und
okay.
Also, ja, und ich glaube, ich habe so das Gefühl für mich, tue ich das so werte, dass sie vielleicht auch so ein bisschen im Unterbewusstsein dazu geführt hat, dass ich der, ja,
den Mut für
dich. Ja, genau.
Hast du durch da aber auch Ablehnung erfahren in deinem Leben?
Ja.
Weil, eben wie du gesagt hast, ja, tendenziell gibt es eher wenige Leute, die ja, sich auf Experimente lassen. Die meisten sind sehr, sehr sicherheitsbedürftig und ja nicht irgendwie rechts und links, sondern deine klar. Weißt du, was ich meine? So, hast du auf Ablehnung gestoßen?
Ja. Um ein gutes Beispiel machen, damit man es gut nachvollziehen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt eine Person, wo, wenn es jetzt da geht, um eine neue Frau kennenzulernen, bin ich sehr direkt. Was dazu aber führt, dass man sich ja sehr wie ein offenes Buch präsentiert. Und dann kann man natürlich einfach ein paar Seiten wegreißen. Und das tut natürlich weh. Aber ich sage immer so, man kann es ja probieren. Also probiere ich so, hey, look, ich finde dich interessant, aus dem und dem Grund hast du Lust, Kaffee zu trinken oder weiss doch ich was. Und dann kann es schnell Nein kommen. Und das Nein tut immer noch ein bisschen weh, weil du hast vielleicht auch schon gewisse Hoffnung im Sinne von, oh, könnte eine mega coole Person sein. Oder auch vielleicht sagen, hey, da will meine zukünftige Freundin, ich würde mich auch freuen auf das. Aber ich sage dann auch, klar, man ist verletzender oder die Angriffsfläche ist grösser. Aber ich finde, also, man lernt auch immer aus diesen Situationen etwas. Weißt du, wie du sagst, teilweise gibt es auch Momente, wo du sagst, der hat mich jetzt auch nicht mehr berührt, weil ich weiß, was sie jetzt sagt, das ändert sich nicht, weil mich gibt es nur einmal, weißt
du? Also, du hast die Fähigkeit erlernt, um es nicht persönlich zu nehmen.
Es ist schwierig. Also, man lernt nicht persönlich nehmen, aber besser persönlich abspeichern, weißt du, auf welcher Ebene. Auf emotional oder rational, weißt du, wo man eher sachlich bleibt und wie sagt so, ja, da liegt jetzt an dem. Dann kann man mit dem besser umgehen, aber man ist schon ja, eben, man ist eine grosse Angriffsfläche, hat man dann schon. Also, aber ich finde, wie gesagt, Komfortzone kennt man ja, oder jeder kennt seine eigene, und eben, wenn ich merke, wird zu viel, kann ich immer noch zurück. Ich finde sowieso nicht probieren. Also probieren heisst für mich nicht zu etwas drängen, überhaupt nicht. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber eben, hey, einfach ganz offen. Wir haben mal im Studium haben die einen immer so gesagt, oh, die ist mega herzig und so. Habe ich auch gefunden, ja, alle sagen, sie sind herzig, aber niemand hat wirklich den Mut gehabt, um sie zu fragen. Ich habe gesagt, weißt du, ich frage sie jetzt einfach. Und dann sagt sie so, sie hat es mega cool gefunden, also mutig gefunden, aber sie hat es mutig gefunden, aber sie sagt, ich bin halt schon in einer Beziehung, weißt du. Aber weißt du, es ist nur darum gegangen, hey, red nicht ständig, es ist mega
also herzig. Also vor allem hast du ja dann nachher Gewissheit, oder?
Sprich doch einfach.
Du hast, und ich glaube, das ist das, was viele Menschen davor Angst haben, was ja auch verständlich ist, so, sie wagen nicht, etwas zu riskieren, weil sie wie die Gewissheit nicht haben wollen, oder? Weil so ist es wie, es ist immer, ja, ich könnte ja, wenn ich will.
Ja, genau.
Vielleicht, weißt du, was ich meine? Und Ich glaube, das darf man auch so ein bisschen lernen, um das halt auch aushalten und wissen, okay, ja, jetzt weiß ich es, oder? Und es ist eigentlich dann mehr auch befreit, weil dann kann ich ja weitergehen. Ich kann es abhaken und sagen, okay, und weiter geht's.
Ja.
Wie siehst du es denn mit, also ich finde, du bist, also das klingt jetzt ein bisschen sexistisch, aber ich meine,
Bitte schön.
so von, ich will es jetzt auch nicht so pauschalisieren, ich rede einfach von meiner Erfahrung, aber ich finde, du redest für einen Mann sehr offen. Oder?
Ja.
Und Männer sind grundsätzlich, eben,
Ja,
nochmal, ich will es nicht
oberflächlich.
pauschalisieren,
Ja.
aber eher verschlossen und eben, da werden wir auch wieder, wir werden ja auch so ein bisschen so erzogen und so. Wie ist es, also wie sind deine Erfahrungen in dem, dass du, eben weil du so offen bist, wie reagieren Männer auf das, dass du so eine offene Art hast?
Da müssen jetzt natürlich die Leute beurteilen, die mich haben dürfen kennenlernen oder mich noch werden kennenlernen. Ich habe eher, oder ich habe eine Rechnung und für mich heisst die, ich hätte, also wäre ich jetzt, oder so wie ich bin und habe so viele Freundschaften, wird wahrscheinlich heißen, dass die etwas in mich gesehen haben, wo sie finden, mit dir wollte ich befreundet sein. Also
Also
denke
würdest
ich,
du dann
hat
sagen,
sich das
dass
gelohnt.
dein Freundschaft, also Freundeskreis, dass die Männer auch so wie du sind und offen sind?
Ja,
Okay.
nicht alle gleich, aber und ich finde es halt immer lustig, machen sich immer so lustig, dass sie, also über mich machen sich lustig, immer so, ja, mit dir wollen wir gar nicht drüber reden, du hast immer irgendeine Lösung oder so. Oder der eine während dem Studium hat immer gesagt, hey, immer wenn ich ein Problem habe, ich komme einfach zu dir, du hast immer die Lösung parat. Aber ich habe gar nicht die Lösung parat, ich habe einfach einen Vorschlag. Und anscheinend kommt einfach der Vorschlag immer im richtigen Moment zu der richtigen Person und ich bin einfach der, der es überbringt. Aber es hätte ja gut jemand anders können sein. Aber grundsätzlich ja, sind die Leute, mit denen ich wirklich einen regen Austausch habe und intensiven Kontakt schon auch sehr, sehr, sehr offen. Das ist es so. Und ja, die Erfahrung spricht schon so, also Männer. Es gibt einfach gewisse Persönlichkeiten, die männlich sind. Und die sind vielleicht einfach auch anders, aber das ist ja okay. Ich meine, ich glaube, die Welt kann nicht alles aus Manus bestehen oder alles aus XY bestehen.
Absolut,
Von
absolut.
dem her okay. Aber ich sage auch immer, ich habe sicherlich eine feminine Seite. Auf jeden Fall.
Gut, das Witzige ist ja,
Sonst würde ich wahrscheinlich
wir alle
nicht so.
haben ja, egal ob Männlein oder Weiblein, wir
Ja.
alle haben ja männliche Anteile und
Genau.
weibliche Anteile, nur das ist auch so etwas, das bringt uns niemand bei, um beides zu leben. Weil es braucht beides. Es braucht die handelnde, treibende Kraft von einem Mann in gewissen Situationen und es braucht in gewissen Situationen die kreativ weiblich empfangende Energie, oder? Ich habe das Thema jetzt auch noch so angesprochen, weil ich finde es so schade, dass, also ich finde, es sollte viel mehr Männer geben, die den Mut haben, zum offener werden und eben die weibliche Seite auch mehr zu leben. Weil du jetzt gesagt hast, du hast viele Lösungen oder Ideen parat, was würdest du, wenn jetzt gerade da ein Mann gerade lost, wo jetzt vielleicht eher noch verschlossen ist, was würdest du so einem Mann sagen, was kann er machen als ersten Schritt, zum ein bisschen offener werden oder die weibliche Seite ein bisschen mehr zuzulassen?
Also, was sicherlich mein Vorteil ist, dass ich eben wirklich, das ist einfach auch so entstanden, einfach weil Begebenheiten so sind, aber ich bin von meiner Mutter großgezogen worden, natürlich der Vater auch, aber ich war weniger zu Hause, weil ich gearbeitet habe. Und dazu hat es auch dazu geführt, dass sie mich stark beeinflusst hat. Und ich denke, das ist eigentlich einfachste Zugang. Einfach wie sich überlegt, ja, wie ist man halt mit der Mutter unterwegs, also, wie kommuniziert man mit ihr, also man hat ja sicherlich ein ganz komplett anderes Verhältnis zu anderen Frauen, also ob man mit denen schafft oder so, weil einfach Mutter ist ja so, wie Vater Vater ist, finde ich ganz ganz wichtig, dass man da eine besondere Beziehung hat, unter anderem hat das Psychologie auch schon gesagt, dass eben, also Mutter, Sohn und Tochter Vater Beziehung eine ganz wichtige Komponente ist, wo man zu entwickeln hat. Eins ist, man sagt auch ganz klar, so kann sich nachher der den Sohn oder die Tochter orientieren, wie will ich zukünftig meinen Partner haben. Das ist ja so. Und, oder eben nicht. Also es kann ja sein, ja, genau so einen Arsch will ich nicht. Oder, oder eben so eine brauche ich nicht. Das kann ja sein. Und das andere ist natürlich auch, um eben genau solche Offenheit können zu entwickeln für das andere Geschlecht. Also, mhm. Und darum sage ich am besten, überleg dir mal, wie du mit deiner Mami, wie die Beziehung, wie du die findest, wie wichtig ist sie dir. Und dementsprechend kannst du auch sagen, okay, die Offenheit darf ich ja gerne jemand anderem zeigen, wo weiblich oder männlich ist, also das ist ja gleich. Und das ist sicherlich mal der erste Schritt, wie es dann wahrscheinlich auch einfach fällt, wenn du sagst, wie wichtig ist die Beziehung ich, Papa, ich, Mama. Mhm. Und dann auch schauen, ja, kann ich das auch mit jemand anderem, kann ich das dann entwickeln mit der anderen Person? Das könnte ein Ansatz sein.
Also würdest du sagen, als erster Schritt mal, also wir haben jetzt als Beispiel genommen, bei einem Mann, mhm. dass sich eine Person, die so verschlossen ist, vielleicht mal die Beziehung, die er mit seiner Mutter hatte, analysieren und mal schauen, ja, was habe ich da effektiv für eine Beziehung mit meiner Mutter und allenfalls die dann anfangen, heilen die Beziehung als ersten Schritt.
Könnte ein Ansatz sein, weil es wird dir wahrscheinlich eher einfacher fallen, offener, oder du bist halt in einem gesicherten Rahmen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dann kann man da wahrscheinlich auch eher ansprechen, ja. Sachen, die einen belastet.
Ja, und ich finde, also, das ist ein mega guter Punkt, den du gesagt hast, wo es ist effektiv so, dass du, wenn du die Beziehung zu deinen Eltern nicht heilst, was auch immer heilen bedeutet, das muss ja nicht heißen, dass du irgendwie abgeschlagen worden bist.
Ja, ja,
nicht,
ja.
Aber wir alle tragen ja Wunden mit uns von der Erziehung, dass du, ob du willst oder nicht, früher oder später sich da in deinen Partnerschaften einfach wieder spiegelt. Oder?
Ich denke, man versucht sich ja auch an dem zu orientieren. Muss man nicht, aber...
es ist das, was du kennst, oder?
Es fällt einem einfach auch, genau. Schwierig zu sagen, ob man, wenn das dann geklärt ist, dass man auch einfach einfacher hat, sage ich jetzt mal, in der Paarbeziehung, das ist jetzt, kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber eben auch, für mich ist einfach, Paarbeziehung ist einfach ganz klar, ist einfach eine Beziehung und ich muss pflegen, so wie du Freundschaften pflegst. Und das ist mit Zeit verbunden und je nachdem, wie viel Zeit du halt willst investieren, dementsprechend entwickelt sich das Ganze auch anders. Das ist halt so. Und das Gleiche ist eigentlich, wenn man Verlinkung macht mit dem Job, dasselbe. Also wenn ich einen besseren Zugang zu den Jugendlichen möchte, muss ich mir halt auch die Zeit nehmen und natürlich auch über unangenehme Sachen reden.
Yeah.
Und oftmals, ich meine, mir passiert auch viel und das sage ich auch immer, wir sind auch noch Menschen und wir Erwachsene. Und dann gibt es auch Situationen, wo du sagst, voll dumm von mir, was ich gemacht habe. Und dann gehst du an und sagst, hey, ich muss mich bei dir noch entschuldigen. Und manchmal machen sie dann so Augen, wenn sie merken, wie sie haben es gespürt, hey, da hat mir weh gemacht, oder? Und wieso reagierst du nicht drauf? Und dann kommst du und sagst, hey, das war jetzt ein bisschen falsch von mir gewesen, letztes Mal, als ich da und da gesagt habe. Dann siehst du so, hey, der hat die Verletzung wie gespürt. Hey, der hat sich jetzt wegen dem entschuldigt. Und ich denke, das widerspiegelt sich, egal ob Freundschaft oder Paar.
Das ist überall, so, ja, überall.
Wir Menschen sind so gemacht und wie gesagt, es hat so viele Einflüsse. Und nicht immer kann man die Situation in dem Moment so annehmen, wie es ist. Und, von dem her eben, ist mit Zeit verbunden. Und,
ich finde auch noch das Interessante, eben, Schluss am Ende ist, eben, wenn du all deine Bereiche in deinem Leben anschaust und du es runterbrichst, führt es eigentlich einfach immer auf das zurück, wie deine Beziehung zu dir selber ist.
Ja, absolut. Ja, ja, ist so.
Und das ist so, also wenn du etwas, ein Thema von dir kannst anschauen und heilen, hat es positive Auswirkungen auf all deine Lebensbereiche, oder?
Ja. Ja, also wir sind mal so in der Gruppe am Bereden über Investitionen und so. Und dann, ja, für was investierst du? Und ich habe dann gesagt, ja, die beste Investition, die ich machen kann, ist auf mich selber, habe ich gesagt.
Absolut.
Und dann also, was? Nicht Bitcoin und nicht so, nein. Da bringt das auch etwas. Es ist nicht so, dass das vergebene Zeit ist, aber für mein Leben ist mir eigentlich fast wichtiger als, ja, wie soll ich sagen, finanzielle
Das kommt eben automatisch, sondern das kommt automatisch. Eine
finanzielle, totale Absicherung in dem Sinne, oder mehr Gewinn. Ja, gibt es Leute, die machen das gerne und die machen das sich auch gut. Und es gibt auch Leute, die machen das fair, sollen sie das auch, aber das bin ich einfach nicht.
In welcher Form investierst du in dich selber? Wie kann man sich das vorstellen?
Mhm, Sport. Also ich kann...
du boxest, gell?
Ja. Also vor allem jetzt mir gebe ich noch das Training, unter anderem ist die Gusen auch bei uns. Und noch ein paar andere, die du kennst, kommen bei uns ins Training.
Kannst du gerade ein paar Grüße raushauen?
Ich weiß nicht, ob sie wollen.
Ja.
Ich sage nur, kommt fleissig, he? Das wird nicht so gut. Nein, Spass.
Ja, mein Gusen kommt nicht so häufig, höre ich amix.
Ja,
aber wird amix ein bisschen vermisst.
Er ist nicht schlecht dran. Ist nicht schlecht dran. Ein bisschen mehr Kondition machen, aber da weiß er, hätte er nicht gern, aber er muss halt da durch. Aber sonst der Rest ist tiptop. Einfach im Sinne von Sportarten zu finden, die mir Spass machen. Mhm. Ich habe eigentlich eine schräge Wirbelsäule, eine Skoliose. Habe Sport gemacht, dann kurz abgebrochen wegen der Ausbildung. Dann habe ich Rückenweh bekommen und dann war für mich die Investition da gewesen, hey, ich will den Schmerz nicht mehr haben. Dann habe ich alles dafür gemacht, um das jetzt eben nicht mehr haben. Das hat dazu geführt, dass ich andere Sportarten anfangen konnte, unter anderem das Boxen. Das mache ich regelmäßig und jetzt eigentlich mehr das Boxen leiten. Das ist auch etwas, was ich gerne mache, eben so etwas vermitteln. Also das ist ein Teil von meinem Job, aber ich habe auch gemerkt, ich mache das sonst auch gerne. Mhm. Und jetzt in dieser Form von Sport mache ich das auch. Zeit investieren, eben so ein bisschen, was interessiert mich, so Zeit nehmen für mich selber, um zu schauen, was ich lesen, was ich schauen, konsumieren, was ich hören. Ich sammle viele CDs und Vinylplatten, kaufe aber auch neue. Also es ist nicht so, dass ich nur das alte Zeug ausgrabe. Das ist für mich so, da investiere ich, was ich wissen, bei was ich mich vertiefen. Das ist eben immer wieder mal unterschiedlich. Zum Beispiel eben, keine Ahnung, im Sport kann es so sein, dass ich bei der gleichen Sportart, aber wollte etwas Besonderes. Einfach jetzt wollte ich gerade einfach mehr auf das konzentrieren. Man möchte mehr auf Kraft schaffen und mehr auf Ausdruck, oder? Mehr auf, keine Ahnung, auf, ja, was auch immer. Und das ist dann die Zeit, wo ich investiere, dann eben sicherlich auch in der Ernährung, einfach allgemeine Nahrung. Was ist sie, was wollte ich essen, wie wollte ich mich ernähren? Auch da ausprobieren. Und du musst einfach auch offen sein, um Neues auszuprobieren. Jetzt würde ich vielleicht mal Tennis, so wie so einen Tennis-Grundkurs machen, einfach zum Probieren.
Okay.
Zum sagen, hey, probieren wir mal. Oder auch manchmal so Ziele setzen und sagst, hey, probieren wir mal das jetzt zu erreichen. Ich und jemand anders, ein guter Kollege von mir, sind wir auch noch zusätzlich in einen anderen Boxclub gegangen. Wir haben gesagt, komm, wir gehen dort trainieren, schauen, ob wir die Lizenz bekommen. Das würde dann heissen, wir könnten Kämpfe austragen. Und dann hat es einfach... Der Trainer nicht wählen, aber eben, wie gesagt, hey, komm, wir probieren einfach. Wir machen alles Mögliche und dann können wir sagen, hey, wir haben es probiert. Und nicht, hätten wir doch, weißt du, irgendwann Kunden, hätten wir doch das mal gemacht, sondern hey, wir haben es probiert, hat nicht gelangt, okay, ist gut. Können wir so als Erfahrung abhaken. Und oftmals dann auch, also ich bin viel unterwegs mit eben Kollegen, ich habe genug Kollegen, die jetzt überheblich, aber ich habe viele Kollegen, mit denen ich Zeit verbringe. Und dann bin ich viel mit ihnen unterwegs und da machen wir Verschiedenes. Und dann nehme ich mir aber manchmal bewusst Zeit und ich sage, wenn man sagt so Me-Time, hört man auch oft, wo ich dann sage, hey, jetzt brauche ich niemanden, sondern jetzt brauche ich mich selber. Und dann
bist du jemand, der viel Zeit für sich allein braucht?
Nicht, dass ich viel brauche, aber immer wieder, die mir nehmen. Also nicht, dass ich sage, ich brauche, sondern jetzt nehme ich mir die Zeit.
Ja.
Gut ist.
Weil es dir gut tut.
Genau, aber ich merke auch manchmal, jetzt wo ich unter den Leuten, jetzt wo ich mit Leuten unterwegs bin. Was ich auch gerne mache, ist, ich gehe gerne in den Ausgang. Also wegen Musik. Also wirklich, ich glaube, das ist ein Hobby, wo mir das ganze Leben wird begleiten. Von selber Musik machen, von Auftritten spielen, bis zu eben nur Musik sammeln, Musik hören, Hintergrund von der Musik erkunden. Ja, das ist sicher da, wo... Oder andere Künstler dementsprechend kennenlernen, ist immer mit Musik verbunden. Das ist, glaube ich, wirklich die Leidenschaft, die bleibt. Und da freue ich mich, was sonst da noch alles auf mich zukommt. Und wie gesagt, wir haben es vorher vom Geburtstag gehabt, eben, ich denke immer wieder so nach. Oder ich habe letztens mal die Frage gestellt, wenn du jetzt könntest alles nochmal von Anfang an fangen, wirst du nochmal alles gleich durchziehen. Ich weiß, ich bin jetzt noch nicht so lange auf dem Planet, aber ich muss sagen, bis jetzt alles, was ich gemacht habe, will eigentlich wirklich nichts ändern.
Ich würde gerne auch die gleichen Niederlagen erleben. Wieder aus den Niederlagen auferstehen, ist wirklich so.
Du bist aber, du
super, will ich nochmal machen.
Scheiterisch lieber, wie das bereust, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ich höre jetzt jemanden aus Deutschland, der hat Soli und hat so einen coolen Text gesagt und er sagt, ich bin ein Verlierer, doch auch ein Loser wird hat irgendwann seine Zeit. Und da ist man so geblieben, genau. Also, irgendwann ist man dann doch nicht nur der Loser, oder?
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein Motto, genau. Auch gerne mal der Verlierer sein, aber irgendwann hat auch der Loser mal seine Zeit.
Absolut.
Genau.
Ich spüre sehr stark bei dir raus, so, dass du, also ich würde sagen, du bist da auf dieser Welt, um andere unterstützen, für andere da sein. Du hast vorher noch angetönt, Afrika, dass da immer so ein bisschen im Kopf ist. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft? Wie soll das, oder wie willst du das weiterhin ausleben, für andere Menschen da sein?
Ich gehe jetzt schon demnächst, oder habe schon wieder ein Ziel, das sich dem nähert. Ich darf jetzt in Form von einer Weiterbildung im beruflichen Ebene darf ich den Praxisausbildner machen. Das heisst, ich bin nachher zuständig eigentlich bei der Betreuung und Begleitung von Studierenden oder Studierenden, die Sozialpädagogik lernen wollen. Und es geht eigentlich genau in dieser Richtung. Eben vermitteln, ich mache das sehr gerne vermitteln. Für mich ist auch vermitteln nicht zu sagen, hey, weißt du, ich bin der, der es weiss. Also, los auf mich zu, sondern mehr so, ich gebe dir mein Wissen auf den Weg und dann forme das bitte. Ja, nicht so wie ich, sondern mach
pack etwas Neues. Nimm da raus,
genau, was genau, genau. Und das mache ich gern. Und eben auch das mit dem Boxtraining, das geht ja auch in dieser Richtung. Hey, ich vermittle gern weiter. Und ich habe immer Freude, wenn andere kommen und sagen, eben, sie kommen gern, sie machen es gern. Das ist mir fast mehr. Auch da wieder Referenz zur Musik. Einer von meinen Lieblingsrappern aus Italien, Luque, sagt auch, voglio successo di tutti. Und das ist so ein bisschen mein Motto. Also ich freue mich, wenn ich sehe, wie andere auch Erfolg haben. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen von mir dann auch, ich habe angefangen zu arbeiten und dann hat es geheißen, ja, wir haben noch eine Stelle dort als STV. Und jetzt hätte ich können sagen, ja, ich tendiere jetzt auf den STV. Ich fand, nein, ein Kollege hat schon länger gesagt, er will weg aus dem Betrieb, wo noch ist, er will etwas Neues. Und ich habe gesagt, hey, schau, dort ist eine Stelle, melde dich dort. Und das ist so cool, es hat mich so gefreut, dort eine Stelle bekommen. Und jetzt ist er teilweise auch in gewissen Aufgaben dann wieder Vorgesetzte von mir. Und ich habe null Problem damit, ich freue mich so sehr, weil ich finde es lässig, hat er die Chance bekommen, so jung Chef zu werden. Er ist nachher vom STV sogar Chef geworden. Und ich finde das super.
Kann man sagen, erfolgreich sein bedeutet für dich, anderen Menschen zum Erfolg verhelfen? Fühlst du dich dann erfolgreich? Oder was ist Erfolg für dich?
Ich habe wie zwei Ebenen. Erfolg für mich selber ist eben, wenn ich so die kleinen Projekte, die ich für mich selber habe, ich sage, hey, ich habe es geschafft, cool. Aber ich kann auch gern, oder ich sehe auch gerne Erfolg eben bei anderen. Mich dürfen über Erfolge von anderen freuen. Also wieso, es ist wie so Einzelsport und Mannschaft, oder? Ich bin wie in beidem drin. Teilweise Einzelsport und teilweise auch Mannschaftssport. Und so ist so ein bisschen auch mein Motto, oder? So ein bisschen, ja. Freue mich über meine eigenen Erfolge, aber auch wenn andere können Erfolge generieren.
Ja. Ich finde, das ist eine mega wichtige Eigenschaft und ist auch etwas, was ich nicht so verstehen kann. So, es gibt leider gleich noch viele Menschen, die es nicht können, die nicht sich können freuen aber am Erfolg von jemand anderem. Und bei mir stellt sich dann immer die Frage, so, also wenn ich jetzt zum Beispiel keine du bist erfolgreich und hast gerade, weißt du auch nicht, 100 Stutz am Boden gefunden oder sonst irgendetwas. Wenn ich jetzt mich nicht freue für dich, komme ich es ja wegen dem nicht über. Und das ist so etwas, ja, aber wenn ich überkomme, ist ja, ich kann ja die Freude mit dir fühlen. Also das, ich glaube, ja, man darf so ein bisschen, Menschen dürfen ein bisschen mehr erkennen, dass die Freude fühlen ja schon auch ein Geschenk ist, auch wenn ich es vielleicht nicht habe, weil die andere Person hat, aber es kann ja wie auch eine Motivation sein, wow, cool, wenn es der Manu kann, dann kann ich es auch.
Mhm. dann bist du mit 100 Franken wahrscheinlich bei mir nicht funktioniert. Ich weiß, ich wahrscheinlich eben gar nicht auflesen. Ich denke, ja, jemand anderes kann sie besser gebrauchen.
Gut, das war ein blödes Beispiel gewesen, aber ich sage jetzt einfach, also weißt du, zum Beispiel das Beispiel mit dem Job, den du gebracht hast, oder? Mhm. Ja, es ist so, du, anstatt sich als Opfer gesehen, sagen, ja, der hat das jetzt überkommen, ich nicht, und zu sagen, wow, cool, das kann ich auch, oder vielleicht auch fragen, wow, meine, wie hast du das gemacht? So cool, du bist dort und dort so erfolgreich, wie machst du das?
Mhm.
Oder? Und ich denke, der Manu hat das und ich nicht.
Ja, nein. Nein, ja, wie gesagt, ich glaube, das bin einfach ich, so, ich höre immer wieder mal, ja, musst du mir auf dich schauen? Ja, ich schaue schon auf mich. Es gibt Sachen, wo ich sage, das ist okay, passt, ist easy. Also, ich glaube, viele verwässern das dann gern so mit, ja nein, du gibst halt zu viel von dir und du bekommst nicht über. Nein, ist nicht so. Es gibt schon Sachen, wo ich ganz klar sage, hey, die Grenze überschreite ich nicht. Also,
ich glaube, es kommt ja auch immer noch darauf an, was ist die Motivation, zum jemandem etwas zu geben. Genau,
das ist so, sonst mache ich das nicht. Also, ich muss auch eine Freude dahinter und eine Motivation von mir, von mir drinstecken. Und ja, ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Ja, sonst Ziel für Zukunft kann ich im Moment auch nicht wirklich so zusammenfassen, weil ich mir noch nicht viel überlegt habe. Ich habe jetzt wie so den PA-Kurs, den ich dann machen ist so wie mein Ziel. Und dann wird sicherlich das nächste kommen, aber ich plane eben nie so weit voraus. Weil es gibt so viel dazwischen, was passiert. Und dann passieren auch Sachen, die dann negativ sind, aber dann positiv sich entwickelt. Wie zum Beispiel verlierst du jemanden, verstirbt jemanden, den du sehr gerne hast. Und mega schlimm, sehr negativ behaftet, aber positiv ausgewirkt auf Zusammenhalt von der Übriggebliebenen. Weißt du, das muss man sich sogar noch, also man ist schon vorher viel miteinander gewesen und jetzt noch mehr, wie genau das passiert ist. Und eben, man weiß nie, was dann kommt. Und das war eben gerade so ein Vorfall gewesen, wo dann plötzlich jemand sehr Wichtiges uns verstorben ist und sehr negativ Erlebnis, aber dann eben positiv sich verwandelt hat, im Sinne von, dass man viel mehr oder intensiver mit diesen Leuten Zeit verbringt. Oder plötzlich merkt da sie so, wow, bist du mir eigentlich wichtig, was ich gedacht habe, oder nie gedacht, dass, oder eben auch nie gedacht, dass für die Person, die verstorben ist, dass du für die wichtig gewesen bist, weißt du? Das ist heftig gewesen und das beschäftigt mich, also nicht mega fest, aber immer noch ist noch da. Und aber eben, ich habe da auch etwas Positives rausgenommen aus dem Verlust, weil die Person hat mir dann wie so ein Hinweis gegeben, wo ich gefunden habe, krass, ich habe voll die Erkenntnis bekommen.
Weißt du,
der
Hinweis?
Die Erkenntnis war, das kann ich sagen, mein Onkel ist verstorben und dann mega schlimm und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, wow, man geht an eine Beerdigung, etwas mega Trauriges, aber es geht um einen Abschied. Und die Kirche war pumpevoll. Und ich denke so, wow, all diesen Leuten da innen ist er wichtig gewesen. Und dann habe ich gedacht, hey, wie hat er das geschafft? Also ganz ehrlich, wie hat er das geschafft, dass so viele Leute jetzt da kommen, eigentlich, wo er gar nicht mehr da ist? Aber all die Leute wollten da sein. Und dann habe ich so gemerkt, ja gut, aber überlege mal, wenn wir ihn sind besuchen, hat er dir nie das Gefühl gegeben, du bist nicht willkommen. Sondern eigentlich fast wie so, du bist jetzt da, jetzt kannst du bleiben, kannst fast auch schon übernachten. Und dann habe ich so gemerkt, ja, so viel, also hat eigentlich so vielen Leuten ein wichtiges Gefühl gegeben, dass sie sogar jetzt am traurigen Tag gekommen sind und eigentlich wie so Freude gehabt haben, um sich von ihm verabschieden. Und das ist mir dann so geblieben, so die Erkenntnis von, okay, auch ich habe eigentlich genau so viele Leute, wo ich anscheinend sehr wichtig bin. Und wenn, weil es ist darum gegangen, oder die Familie hat immer müssen mit all denen rundum halt Zeit dann auf, weil er hat ja, wie gesagt, bist willkommen, sind sie dann da gewesen, aber die Familie wie akzeptiert, wir teilen eigentlich unseren Mann oder für die Cousine unseren Vater mit all diesen Leuten, also sie müssen wie bereit sein, oder sind auch gewesen, um so viel zu teilen, also der Mensch hat wie teilt, weil er vielen wichtig ist. Und da habe ich dann für mich die, also er hat dann mir die, also ich bin dann auf die Erkenntnis gekommen, durch eigentlich den traurigen Tag, also gesagt, oh krass, auch ich bin eigentlich eine Person, wo man muss teilen, weil ich so vielen wichtig bin, aber mir das auch wichtig ist, dass sie ein Stück von mir haben können. Dass es einfach wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird sein, für die Partnerin, die nachher mich müsste aushalten, weil sie müsste sich quasi, ich bin nachher nicht nur für sie, sondern für ganz viele andere. Also man muss mich wie teilen. Und das ist eine krasse Erkenntnis, die ich bekommen habe. Und darum sage ich, eigentlich etwas Negatives, was Positives entwickelt. Und ja, heftig. Das ist die Erkenntnis. Lang ausgeschwacht.
alles gut, ist interessant. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Ja, könnten
wir. Aber ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss. Mhm. Ich habe ja ein paar Abschlussfragen amigs noch.
Ja, die sind mir bekannt.
Gut. Die erste Frage ist, stell dir vor, du könntest deinen eigenen Planet kreieren. Und alles ist möglich. Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, alles ist möglich.
Ja.
Wie würde der Planet aussehen, was wäre auf dem Planet anders?
Ich würde versuchen, auf dem Planet so wenig Definitionen setzen. Dass es nicht heisst, ja, weißt, ich bin aus der Nation A, aus der Nation B, sondern ich bin aus der Region Nordpol oder ich bin aus der Region irgendwo dort, wo es ein grosser Vulkan ist. Also dass man wie nicht ständig sagt, ja, weißt, ich bin halt Chines, Afrikaner, was auch immer. Das würde ich sicherlich mal schauen, dass man wie sagt, wir sind Staatsangehörige der Welt. Also da gibt es keine definitive Grenze und dass man viel mehr so ein bisschen simpel bleibt. Also im Sinne von, hey, kannst du mir nicht helfen, das Haus bauen, ich habe so viel Holz zur Verfügung. Ja gut.
So ein bisschen geben und nehmen.
Genau, so ein bisschen, ja, okay, und dann hilfst du mir erstmal bei dem, dass man da ein bisschen so simpel bleibt wie möglich. Und dass man mehr eigentlich auf die Leute schaut. Also wirklich so, man achtet auf die Menschen, wenn die zu wenig von dem haben, dann schaut man, dass sie ein bisschen mehr bekommen. Und wenn die jetzt plötzlich etwas zu wenig haben, dann schauen die anderen, dass die mehr bekommen. Eigentlich so ein bisschen gut genug Ressourcen fair überall verteilen. Und dass man eigentlich auch nicht zu viel mächtige, also finanziell gesehen, mächtige Leute hat. Dass wirklich so ein bisschen alle gleichgestellt sind.
Okay.
Genau. Ich denke so ein bisschen, wäre lässig, wenn man könnte wie so eine Gesellschaft sein, wo man ist modern, aber lebt ein bisschen so altmodisch wie die Indianer. So.
Okay.
Indianerstämme. Da würde ich noch, cool finden. Ich glaube, okay. da wäre so ein Teil von meinem Planet. Und dass sicherlich der Planet die Möglichkeit hat, auch noch zu wachsen. Also nicht der Planet, sondern einfach die Leute, die dort leben. Das würde ich dort so ein bisschen einführen.
Okay.
Und dass niemand sozusagen eine mega krasse Wichtigkeit bekommt. Also nicht, dass, oh, das ist so wichtig. So. Nein, da. So wie das jeder ist wichtig.
Okay.
Da würde ich einführen. Wie das gelingen könnte, weiß ich nicht, aber das muss ich ja nicht wissen.
Musst nicht wissen, es ist reine Fantasie.
Genau, cool. Mit der Fantasie kann ich gut leben.
Okay. Drei Buchtipps, die man unbedingt mal gelesen hat, deiner Meinung nach.
Okay, ja. Drei Buchtipps. Vielleicht, heutzutage sicherlich nicht schlecht, das heisst die Manana-Kompetenz. Das ist ein Buch, das dir ein bisschen hilft zu verstehen, wie man mit Dis und Eus Stress schafft, also mit dem negativen und positiven Stress.
Mhm.
Und auch wie unser vegetative Nervensystem funktioniert, dass man heutzutage immer in dem Stress drin ist und eben nie kann dann in der Ausruhe Phase oder Ausruhe, im Ausruhe kommt. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, was eben mit dem Me-Time passiert, auch ein bisschen nach dem Konzept. Das würde ich empfehlen. Schwierig, ich habe so viele Bücher schon gelesen, so viel würde ich empfehlen, aber ich muss es ja klein behalten. Wenn es um Biografien geht, wo spannend könnte sein, dann würde ich die von Mike Tyson lesen.
Okay.
Die ist ganz spannend, mal zu sehen, was eigentlich eine Person eben fähig ist und manchmal auch wie Leute, die das Herz am richtigen Ort haben und vielleicht nicht ganz mit dem Verstand dabei sind, wie sie eben schnell ausgenutzt werden. Und er eben so eine Person ist, in meinen Augen, aber eben auch viel Blödsinn gemacht hat und wie zeigt, das ist einfach Mensch, man macht Gutes und Schlechtes. Und das Buch, das ich halt auch so oft gelesen habe, aber das könnte nicht jeder interessieren, aber ich würde sagen, es heisst auf Italienisch 000, ich glaube auf Englisch heisst es auch 000, geht es um den Kokainhandel weltweit. Unter anderem hat es ja der mexikanische Drogenbaron, Guzman, glaube ich, ist eigentlich in Mexiko gesucht worden. Dann hat er so in einem unterirdischen Bunker gelebt und dann haben sie ihn gefunden. Dann sind sie da Ich habe untersuchen, dort wo noch unterirdisch gelebt hat, und hat einfach das Buch dort gehabt. Also es war nur interessant. Okay. Also ein Narcos hat eigentlich über den Drogenhandel mit Kokain gelesen. Also da war noch eindrücklich gewesen.
Okay, spannend.
Genau. Das,
die drei Bücher.
Genau.
Okay, cool. Letzte Frage.
Okay.
Stell dir vor, es kommt eine Zauberfee zu dir und sagt, hey Manuel, ich ermögliche dir, dass du dir eine verstorbene, berühmte Person darfst herbeiwünschen und einen Tag mit ihm oder ihr verbringen. Wer wärst und wieso?
Schwierig. Das ist schwierig. So viele Leute, die ich könnte. Oh, das ist echt schwierig. Von berühmten Persönlichkeiten, von Musikern, von Sport. Oh, okay, jetzt muss ich mir gut überlegen. Aber also von der Intuition. Und was ich gerade gespürt habe, ist der Prince. Und zwar, weil ich finde, er ist ein Musiker gewesen. Erstens hat er viele Instrumente können spielen. Hat sich teilweise das auch selber beigebracht. Und was wirklich mich beeindruckt, ihm ist so wichtig gewesen, wirklich die Weiblichkeit ist ihm so wichtig gewesen. So nicht im Sinne von, ja, er hat Frauen mögen, ja, aber er hat so wirklich komplett alles, was Frau ist, geliebt. Auch das Styling. Er hat dann plötzlich selber Plateauschuhe getragen oder so, sage ich, High Heels getragen und sich pink und purple angelegt. Weißt du, die Ästhetik hat ihm so gefallen, vom Weiblich. Mhm. Und da es ist mal geblieben, oder wie noch, er hat ja für Versace hat er mal sowieso die Laufmusik kreiert und die Leute haben es so falsch verstanden, was er eigentlich mit dem Lied hätte wollen sagen, weil es heisst eben Pussy Control heisst das Lied, aber er hat wieder mit mir sagen, jede Frau ist so krasse Power, weißt, jede einzelne Frau, und so das Verständnis, also er hat wieder das Verständnis gegeben, Männer sind schon wichtig, aber auch Frauen sind gleich wichtig, und da würde mich so interessieren, mit ihm darüber zu reden, also wie hat er das gemeint, und in Musik, und oft eigentlich, wenn du so ein Lied hörst, denkst du immer so, oh, der war nur sexsüchtig, aber ich glaube, das meint er gar nicht. Also er meint sowieso, Sexualität ist mega wichtig, aber nicht nur von Männern, weil Männer sind immer so ein bisschen im Mittelpunkt dargestellt, und sondern die von der Frau, und ja, ich glaube, ja, aber wenn ich okay. könnte wählen, noch zig andere.
Okay.
Aber da würde mich jetzt schon brennend interessieren.
Okay, spannend. Genau. Mega cool. Hey, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das mega interessante Gespräch. Wer weiß, vielleicht machen wir mal noch ein zweites, wenn du Lust hast.
Ja, wenn die Zuhörer gerne eins nochmal wollen, eine Zugabe, wäre ich bereit.
Hast du abschließend noch irgendetwas, was du willst loswerden?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich bin bequem, so auf einem Sofa zu sitzen. Ich höre selber auch viele Podcasts oder schaue es auch. Und habe mich schon immer mal gefragt, wie wäre es, wenn du selber mal eingeladen wirst. Und ist cool. Eigentlich vor allem dürfen bei dir jetzt teilen. Und ja, eben, wenn ihr noch mal etwas von mir hören wollt, wenn das sagen, dann bin ich ready.
Sehr cool.
Genau.
Danke viel mal. Und
ja, danke dir.
Alles Gute.
Dir falls.